Auch spannend, oder? Dass er gesagt hat, dass sie keinen Sponsor haben, der in die, was hat er gesagt, in die sechsstelligen Bereiche geht, sondern alles eher ein bisschen breiter aufgestellt ist, ne?
Da fällt viel ab. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem diesjährigen Marathon wäre ich wirklich glücklich, wenn sich keiner verläuft und alle gesund ins Ziel kommen.
Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, euer Ausdauer-Podcast, zusammen mit mir, Marvin, und natürlich zusammen mit Torben Müller. Hallo, Torben Müller.
Wow, mit Vor- und Nachnamen. Es ist mir eine Ehre. Na, und wie ist?
Gut, hast du eigentlich einen zweiten Namen?
Ja, Niklas.
Ach, echt?
Und ich habe sogar eine Geschichte dazu. Ich habe einen Tag nach Nikolaus Geburtstag. Und ich hätte eigentlich an Nikolaus rauskommen sollen. Bin ich aber nicht. Hab mir nochmal ein bisschen Zeit gelassen. Und dann haben meine Eltern mich mit zweiten Namen Niklas genannt.
Ah ja, das...
Hast du einen zweiten Namen?
Nee, leider nicht. Ich hätte gerne einen. Ach. Marvin Pacer.
Marvin Pacer Neumann.
Ja.
Torben Niklas Pacer Müller wäre auch gut.
Ja, ich finde das ganz toll. Also passt ja auch zum Podcast-Namen. Marvin Pacer. Nee, dafür fehlt mir im Moment die körperliche Eigenschaft, ein Pacer zu sein. Da, vielleicht in meinem nächsten Leben. Oder vielleicht beim Schwimmen demnächst, keine Ahnung. Oder beim Triathlon-Sport.
Ja, Marvin, es gibt in jeder Geschwindigkeitsgruppe einen Pacer. Ja, von daher, ich glaube, du kannst ein Pacer aktuell sein.
Du, ich werde Pacer irgendwann mal in der Altersklasse 50 oder so, ja. Das, oder Pacer für so 3 Kilometer, ja, beim Marathon, für irgendjemand, der richtig schnell ist.
Nein, mir wurde die Tage wieder bei Instagram dieses Video angezeigt, wo beim Berlin-Marathon dieser eine Läufer völlig vorneweg sprintet.
Nee, du meinst London. London.
War das London? Das kann auch sein, ja. Der vorneweg rennt wie ein Verrückter und du dann erstmal diese Relation siehst, wenn du ihn dir anschaust, wie er rennt und wie danach die Topläufer super entspannter an ihm vorbeifliegen. Es ist unglaublich. Also, was so ein schönes Beispiel wieder, was Laufökonomie für einen großen Unterschied macht und oder was für einen großen Einfluss Laufökonomie hat, finde ich einfach an dem Beispiel so cool zu sehen. Der muss wirklich arbeiten mit dem ganzen Körper und dann kommen da die Kenianer locker aus der Hüfte vorbeigeschossen. Sind wahrscheinlich nicht nur Kenianer, sind auch Äthiopier. Alles schnelle Läufer auf jeden Fall. Wie auch immer.
Ja, das war auf jeden Fall in London 2022. Ich habe, während du das gesagt hast, gerade schnell mal versucht, seinen Namen rauszufinden, bekomme ich jetzt auf die Schnelle nicht hin, aber ist auch nicht so schlimm. Was ich aber weiß, ist, wenn man sich diese Videos anschaut aus London, dass der gute Herr auch sehr schnell eingeholt wird, nach nicht mal einem Kilometer, maximal 2, und auch ein paar böse Punches so von der Seite reinbekommt von den Pacern, die mit den Profis unterwegs waren, ja, die das natürlich nicht so lustig finden.
Ja, dass sich alle verdient. Meine Meinung.
Ja, vor allem, wir haben ja, das ist ja immer so die Sache von, macht es nur einer, ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch, ja, für das Gesamtkonstrukt, oder ich würde jetzt auch mal behaupten, dass da auch noch genug Platz war, um ihm auszuweichen, aber es ist ja auch immer so eine Sache von Vorbild. Und wir haben jetzt in den vergangenen Ausgaben schon oft drüber gesprochen, dass man sich bitteschön doch gut einreihen soll und bitteschön so einreihen soll, dass man nach der Zeit läuft, die man auch realistischerweise erreicht, ja. Und macht das einer vor, machen es andere nach. Und je mehr das nachmachen und sich kein Beispiel nehmen und nicht wissen, warum es wichtig ist, sich korrekt einzuordnen, ja, desto schwieriger wird es natürlich am Ende des Tages.
Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt einfach unnötig, weil klar ist die Strecke breit genug, aber dann, man sieht es auch in dem Video schön, ob das jetzt extra ist oder nicht extra ist, aber er kriegt dann ja auch einen Rempler, weil er dann doch einem vor die Füße läuft. Der kommt irgendwie dann auch aus seinem Tritt raus. Ist einfach unnötig.
Ja, ist unnötig. Vielleicht ist es auch gut, dass wir gerade seinen Namen nicht wissen.
Ja, eigentlich, und weißt du was? Eigentlich darf man ihm keine Aufmerksamkeit schenken. Aber nee. Gut, wenn man es dann so in einem Video sieht, führt es trotzdem zu einem kleinen Schmunzler. Das muss man wenigstens zugeben.
Das muss man sagen. Es würde mich aber doch interessieren, was für eine Zeit da am Ende gelaufen ist. Weil wir schmunzeln jetzt gerade darüber, dass er natürlich langsamer ist als die Profis. Aber langsamer als die Profis heißt ja, kann ja auch einfach heißen 2 Stunden 30 oder 2 Stunden 40, was halt immer noch sehr, sehr schnell wäre.
Oder er ist halt in diesen ersten 1,5 Kilometer so blau geworden, dass danach gar nichts mehr ging. Wer weiß.
Wer weiß das schon, ja. Aber ihr könnt das genauso machen wie der Typus London. Oder besser gesagt, macht es besser als der aus London und bei euren verschiedenen Marathonveranstaltungen dieses Jahr. Wie zum Beispiel in Mainz, der findet ja statt. Wir haben ja mit Mainz unter anderem kooperiert mit der Verlosung der Startplätze, die wir dann ja auch jetzt in Kürze bekannt gegeben werden, wer mit uns zusammen die Staffel laufen wird, am 7. Mai in Mainz. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch eigentlich nochmal ganz schön, nochmal mit einem Renndirektor zu sprechen. Wir haben ja schon mit dem Renndirektor aus Frankfurt gesprochen, Jo Schindler. Ich habe mit ihm alleine gesprochen, weil Tom an dem Tag leider keine Zeit hatte. Und damals habe ich mit Jo sehr viel über seine persönlichen Highlights gesprochen, seine Karriere und über ganz viele unterschiedliche Dinge, aber tatsächlich relativ wenig über die Orga eines solchen Laufes und die finanziellen Mittel und was dafür alles eigentlich notwendig ist. Und weil wir eben mit Mainz kooperieren, dachten wir uns, naja, unser Kooperationspartner und Werbepartner, wir können auch eigentlich mit denen nochmal sprechen und mal schauen, wie die das eigentlich finanziell so aufstellen und lösen. Und das ist oder gestaltet sich auf jeden Fall ein bisschen anders als bei vielen anderen Läufen, was ich sehr spannend finde. Können wir schon mal vorgreifen, denn die müssen gar nicht ultra viel Gewinn machen. Was auch einen Vorteil hat, auf den wir nachher zu sprechen kommen. Finde ich spannend. Deshalb jetzt viel Spaß. Wir sprechen nämlich mit Dieter Ebert. Das ist der Renndirektor von Mainz. Diesmal ist Torben mit dabei. Du kannst auch deine Fragen loswerden. Endlich mal.
Oh yes.
Deshalb viel Spaß jetzt mit dem Gespräch. Ja, und wie wir bereits gesagt haben, wir sind nicht alleine da, sondern haben uns einen Renndirektor einmal mehr eingeladen. Erstmal herzlich willkommen, der Renndirektor des Mainzer Marathons. Hi.
Hi.
Vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen. Wie heißt du? Wo kommst du her? Wo sitzt du eigentlich gerade? Wo erwischen wir dich? Und wann bist du eigentlich zum letzten Mal gelaufen?
Ui, das sind einige Fragen. Ja, also zunächst, ihr erwischt mich hier im Büro in der Landeshauptstadt Mainz, im Stadthaus, in der Großen Bleiche. Ich bin jetzt sozusagen seit gut 15 Jahren Renndirektor beim Gutenberg-Marathon in Mainz. Wir hatten jetzt eine dreijährige Auszeit. Ja, und selbst zum Laufen komme ich in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr. Allerdings früher bin ich tatsächlich auch bei unserem eigenen Lauf mitgelaufen.
Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Wenn man das alles selbst irgendwie im Blick behalten muss, dann gleichzeitig noch mitzulaufen. Ich glaube, dann hat man sicherlich andere Dinge im Kopf. Wir haben ja mit Jo Schindler, der aus Frankfurt, der Renndirektor in Frankfurt ist, in einer unserer vergangenen Folgen ja schon viel gesprochen über seine Geschichte und wie er zum Sport gekommen ist und auf welche unterschiedlichen Dinge er achtet. Aber was wir mit Jo gar nicht so ausgiebig gemacht haben, war tatsächlich mal über die Rennorganisation zu sprechen. Also was da eigentlich alles dazugehört. Nun ist ja Mainz, hat ja jetzt wirklich 3 Jahre Pause gehabt, ne? 2020, 2021 und 2022 und jetzt dann 2023 kehrt ihr endlich wieder zurück. Ja? Für alle, die unseren Podcast, die neu mit dabei sind, ich lebe tatsächlich in Mainz. Der Marathon führt auch ganz knapp an meiner Haustür vorbei. Torben auch nicht unweit weg in Wiesbaden. Also der Marathon ist auch bei uns, glaube ich, ich freue mich da sehr drauf. Aber sag mal, wie schwierig ist das jetzt eigentlich, nach 3 Jahren Pause wieder einzusteigen? Auf welche Fallhöhen stellt ihr euch ein? Oder worauf freut ihr euch vielleicht auch am meisten?
Also es ist zugegebenermaßen im Augenblick sehr schwierig. Und zwar hängt das nicht unbedingt mit der Pandemie zusammen, sondern auch mit den logistischen, infrastrukturellen Voraussetzungen, die wir derzeit haben. Die ganzen Jahre über war unser Startzielbereich, also im Bereich des Rathauses und der Rheingoldhalle. Dort hatten wir Läuferzentrum, Messe, wir hatten Eventbereich, wir konnten die Duschen und alles gewährleisten. Das ist jetzt die nächsten Jahre nicht der Fall, da unser Rathaus ja bekanntermaßen renoviert wird und das auch voraussichtlich noch 3-4 Jahre dauern wird. In dem Zusammenhang ist dann auch die Tiefgarage, die wir dringend benötigt haben für die Läuferbeutel und für Umkleidebereiche, nicht zur Verfügung. Insofern haben wir dann gesagt, okay, wenn auch noch der Eventbereich wegfällt oben auf dem Rathausplatz, dann haben wir vor Ort eigentlich überhaupt nicht mehr das, was die Läuferinnen und Läufer brauchen. Also müssen wir alles neu planen und das haben wir jetzt auch gemacht. Also es ist zwangsläufig notwendig geworden, dass dann auch eine neue Strecke geplant werden musste und die stellt uns jetzt tatsächlich vor einige Herausforderungen. Also wir haben jetzt den Startbereich hier in der Großen Bleiche und wir haben das Ziel ebenfalls in der Großen Bleiche unten am Ernst-Ludwig-Platz, also leicht versetzt um rund 200 Meter, aber das bedingt eine völlig neue Streckenführung, die vielleicht für die Läufer attraktiver ist, aber auch für uns als Organisatoren schwieriger zu bewerkstelligen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
Nimm uns doch mal mit auf so eine Planungsreise, will ich es jetzt mal nennen. Wo fangt ihr eigentlich überhaupt an mit der Planung? Geht ihr vielleicht schon zuerst auf die Behörden zu? Wie ist das mit der Streckenplanung? Ihr habt ja jetzt die Strecke abgeändert. Mit wem wird das zuerst geklärt? Denkt ihr euch da zuerst die Strecke selbst aus oder geht ihr zuerst auf die Behörden zu? Also was ist so der allererste Schritt überhaupt bei dieser Neuplanung oder generell bei der Planung eines solchen Großevents ja auch? Was eine ganze Stadt, muss man ja sagen, auch lahmlegt, vor allem Mainz, für alle, die Mainz nicht so kennen, 200.000 Einwohner, Pi mal Daumen. Und wenn dann Marathoner durchfährt, da ist eigentlich die ganze Stadt zu, muss man fast sagen.
Ja, das stimmt. Also vom Grundprinzip her ist es so, dass wir ja mittlerweile aufgrund der letzten 20 Jahre wissen, wo die verschiedenen Fachbereiche der Behörden drauf Wert legen. Also insofern haben wir schon mal die Planungen vorangetrieben, und zwar selbst, also und habe dann letztendlich das alles abgestimmt mit unserer Straßenverkehrsbehörde, Rechts- und Ordnungsamt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, so funktioniert es, und so, also beziehungsweise so könnte es funktionieren. Und ja, dann sind wir natürlich hingegangen, weil wir haben ja einen bestimmten Anspruch, dass man bei uns auch, ich sag mal, Rekorde laufen könnte, zumindest deutsche Rekorde und ähnliches. Und insofern haben wir es dann vermessen lassen, tatsächlich vom DLV und sogar weltweit. Also insofern, die Strecke ist jetzt entsprechend zertifiziert und steht jetzt, also vom Ablauf her war es genauso, wie ich es jetzt geschildert habe.
Ja, spannend auf jeden Fall. Wie ist das mit den Behörden? Müssen die da, wie knifflig ist das mit denen, ich sag mal, zu verhandeln, auch über bestimmte Straßen? Und wie ist das vor allem dann auch, ich sag jetzt mal finanziell, ich meine, das ist ja auch für euch schwierig, so eine ganze Straße dann, so eine ganze Stadt abzusperren. Ja? Wie lässt sich da mit Behörden reden und wie muss man sich das vorstellen?
Also man muss sich das ja so vorstellen, wir sind ja selbst Teil der Behörde. Das ist aber nicht unbedingt ein Vorteil, das muss man auch ganz klar sagen, viele denken das, aber wir brauchen ja zum einen genau die gleichen Genehmigungen wie jeder Privatveranstalter auch und zum anderen schaut man auch bei uns genau hin, weil man will ja jetzt nicht nach außen den Anschein erwirken, dass man uns in der Beziehung goldene Brücken baut. Insofern ist es also nicht einfacher, wir haben dieselbe Behördengänge, wir haben dieselbe Kosten. Und ja, ich sag mal, und manchmal malen halt auch die Mühlen der Verwaltung bei uns nicht so schnell, muss man ganz klar sagen. Aber insgesamt, da bauen wir natürlich auf unsere Erfahrung von den letzten 20 Jahren. Und insofern wissen wir schon genau, wo wir hingehen müssen. Wir wissen gerade, was die Straßenverkehrsbehörde angeht, wo praktisch für alle Straßen in Mainz ja zuständig sind. Mit denen arbeiten wir hervorragend zusammen. Das muss man ganz klar sagen, das ist schon auf freundschaftlicher Basis. Und insofern funktioniert das schon. Also da gibt jeder etwas ab und zu, damit im Endeffekt am Schluss eine runde Sache wird.
Wenn du von wir sprichst, wie viele Leute sind denn in deinem Orga-Team? Das würde mich mal interessieren.
Also im engen Orga-Team sind wir zurzeit, ich darf es gar nicht laut sagen, das ist meine Kollegin, die Frau Zese, das ist der Herr Kick, die zusammen etwas mehr wie eine Ganztagsstelle derzeit begleiten und meine Person, also ich. Wobei wir in der Tat noch ganz viele andere Tätigkeiten nebenher haben, weil wir sind ja bei dem Sportamt bzw. der Sportverwaltung der Stadt Mainz beschäftigt.
Und an so einem Marathontag, also es wird ja immer mit vielen freiwilligen Helfern dann dort vor Ort gearbeitet, aber habt ihr dann auch ein gewisses Kernteam von, ich weiß nicht, wie es dann läuft, ob das dann Freiberufler sind oder ob die für eine gewisse Zeit dann bei euch angestellt sind?
Das ist so, da haben wir natürlich hier die Mitarbeiter von der Sportverwaltung und dann sind wir dazu insgesamt zu 10. Das ist das Kernteam. Mhm. Also die Leute wissen auch, was sie zu tun haben, aufgrund dessen, dass wir ja schon im Vorfeld mit denen sprechen und sie auch schon jahrelang dabei waren. Und dazu kommen natürlich dann auch noch so ein Bereich von 10 bis 15 Leute dann am Veranstaltungstag dazu, die jetzt das ehrenamtlich machen, aber schon seit Ewigkeiten dabei sind und sozusagen auch jeden Handgriff wissen, den sie da tun müssen. Und alles andere kommt dann hinzu durch Akquise, durch Inserate, also die 250 Streckenposten, wenn ich sie mal nennen darf, die ganzen Vereine, die Verpflegungsstellen. Und die Wasserstellen begleiten, das sind ja auch nochmal 300 insgesamt. Und dann noch die ganze Pflegedienste bzw. Medizinische Hilfsdienste, die im Einsatz sind, Polizei, da und so weiter. Also wir kommen auf etwas über 1000, wenn man all die zusammennimmt, Helfer und Helfer, wenn die an dem Tag im Einsatz sind.
Würde sowas eigentlich funktionieren ohne freiwillige Helfer oder ohne Leute, die jetzt nicht dafür groß eingestellt werden, ja, die sich da freiwillig melden für?
Nee, also das wäre nicht leistbar. Also wenn wir jetzt mal das alles bezahlen müssten, in dem Sinn, wie wir jetzt, ich sage mal, eine ganz normale Mindestlohn zahlen müssten, das wäre überhaupt nicht denkbar. Das wäre auch nicht abdeckbar über irgendwelche Startgebühren und so weiter. Das kann, glaube ich, keiner.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die Startgebühren. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, für den Marathon, wo befinden wir uns da, wenn man sich anmeldet in Mainz beim Marathon?
Ja, wir befinden uns beim Marathon und beim Halbmarathon beim gleichen Preis, weil wir ja während des Laufs die Möglichkeit noch angeboten haben zu wechseln. Also wenn einer gut drauf ist, kann er weiterlaufen. Und wenn einer sagt, oh, heute ist mir zu heiß, kann er bei Kilometer 19, wo da die Weiche ist, kann er sagen, nee, ich laufe jetzt heute lieber nur den Halbmarathon und dann ins Ziel. Das heißt, wir haben praktisch den gleichen Preis und im Moment sind wir am Anfang bei 45 Euro und am Schluss bei 59. Das heißt, also es ist zeitlich gestaffelt, wer sich früher anmeldet, der frühe Vogel fängt den Wurm, der kommt zum relativ günstigen Marathonpreis und der sich spät anmeldet, also ist im Verhältnis, im Vergleich zu den großen Marathon immer noch günstig, aber klar, der muss dann schon 14 Euro mehr bezahlen.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ein fairer Preis im Vergleich zu den großen Veranstaltungen. Also da kann man, denke ich, nichts sagen.
Ja, wir wissen auch noch nicht, ob der kostendeckend ist. Also wir gehen das ja nicht davon aus, aber wir waren jetzt die letzten, ich glaube, die letzten 12, 13 Jahre haben wir überhaupt nicht die Preise erhöht. Und wir haben das verglichen mit anderen, die teilweise 30, 40, 50% höher gegangen sind über diesen gesamten Zeitraum. Jetzt haben wir sind nicht gewinnorientiert. Wir sind, wie gesagt, bei einer Behörde angestellt und wir haben nur die Vorgabe, der Marathon soll kostendeckend sein. Und so haben wir es die ganzen Jahre auch hingekriegt. Und jetzt ist es halt so, jetzt sind wir natürlich nach der Pandemie in andere Preiskategorien, was Toiletten, Bühnen und was weiß ich alles angeht. Insofern haben wir gesagt, okay, wir erhöhen um 3 Euro. Also das ist eigentlich... Ich sage mal klar, bei 6.000 Teilnehmern sind das nochmal knapp 20.000 Euro, die es uns mehr bringt. Aber wir gehen nicht unbedingt davon aus, dass das dieses Jahr ganz kostendeckend ist. Aber wir haben die Zusage von unserem Bürgermeister, dass wir da leicht überziehen können dieses Jahr, um einfach mal zu schauen, wie das Ganze, wie das neu anläuft. Und letztendlich hängt es ja auch davon ab, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich jetzt am Ende anmelden.
Jetzt muss man ja sagen, Mainz hat ja gerade erst einen neuen Oberbürgermeister bekommen, Nino Hase nämlich, der jetzt erst zur Aufnahme wenige Wochen zuvor zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, der Stadt, in welcher ja BioNTech unter anderem ansässig ist, für alle, die sich nochmal gefragt haben, wo liegt Mainz überhaupt und warum ist Mainz vielleicht so in den Schlagzeilen gewesen. Aber das war Nino Hase schon, der gemeint hat, ja, ihr könnt ein bisschen überziehen oder war
das wäre jetzt viel zu spät, das haben wir ja schon im September vergangenen Jahres schon abgeklärt. Weil da schon absehbar war, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht so rund werden, was die finanzielle Sache angeht, wie vorher. Also das haben wir vorher schon abgeklärt.
Also das war da der Michael Ebling für alle Politikinteressierten. Das ist der aktuelle Innenminister von Rheinland-Pfalz, der gewechselt ist vom Oberbürgermeister Mainz zum Innenminister des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Das vielleicht als kurze Einordnung. Aber das ist ja schon spannend, ne? Auch als bei vielen anderen Marathonveranstaltungen, ja, wo die Preise in Berlin, wo sind wir, Torben, bei 169 Euro?
Sowas, natürlich. Ja, ich meine auch 160 hatte ich im Kopf, ja.
Auch Frankfurt ist, glaube ich, inzwischen bei 80 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt, Pi mal Daumen. Genau, also dafür finde ich persönlich den Preis auch fair, ist eine andere Herangehensweise. Aber du hast gerade gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, der Preis deckelt jetzt nicht alles oder allein durch die Startgebühren wird das nicht gedeckelt. Ihr als Veranstalter, wie geht ihr daran? Mit welchen anderen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten arbeitet ihr eigentlich? Oder arbeitet generell auch so eine Marathon-Veranstaltung? Du kennst ja sicherlich noch andere Veranstaltungen und bist doch bestimmt in Kontakt mit anderen. Mit was plant man denn noch so, um
ja, generell ist es natürlich so, dass man praktisch das Ganze auf zwei Füße stellt und zwar ja die Einnahmeseite über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die andere Seite über Sponsoren und Partner. Und da muss man halt schauen, dass man da gut hinkommt. Und in der Vergangenheit lief das in Mainz eigentlich ganz gut, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben vor allen Dingen Sponsoren, die uns lange, lange die Treue halten. Wir wechseln jetzt dauernd, was ja auch bei dem einen oder anderen vorkommt. Wir haben aber jetzt auch nicht die Sponsoren, die da jetzt mit, ich sag mal, sechsstellige Beträge einsteigen. Bei uns ist das auf breitere Füße gestellt und insofern ich bin mir immer wieder froh, wenn wir noch jemanden zukriegen. Aber wir können auch einiges bieten. Also wir machen das schon so, dass das für jeden eine Win-Win-Situation ist. Also nicht nur so, dass die jetzt da mal ein paar Banner oder sowas hinhängen. Also wir überlegen uns dann schon, was können wir im Rahmenprogramm für die vier Aktionen starten, dass da jeder zu dem kommt, was er eigentlich sich vorstellt und dass er da auch entsprechend gewürdigt wird.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Natürlich gibt es jetzt noch so andere Dinge. Also was mich noch interessieren würde, wäre tatsächlich auch sowas wie Sicherheitskonzepte. Ja, sowas verschlingt ja auch super viel Zeit, ja, für so einen Marathon. Wir haben mit Jo Schindler haben wir übrigens über die Startsituation gesprochen. Vielleicht ist dir das ja auch aufgefallen. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es bei einigen Läufen ja ganz krasse Startstürze, ja, weil zu viele Teilnehmer am Start waren und weil es scheinbar keine Abtrennungen gab zwischen den Topläufern und den Nicht-Topläufern, wodurch einfach sehr viel Gerangel entstanden ist. Wie geht ihr mit sowas um? Denkt ihr sowas mit oder wie sieht bei euch das Sicherheitskonzept aus und wie viel Zeit verschlingt sowas überhaupt?
Gut, ich sag mal, das Sicherheitskonzept ist jetzt nicht unbedingt der, also da ist jetzt nicht unbedingt der Bestandteil, wie die schnellen oder die langsamen Läufe jetzt aufgestellt werden. Da geht es eigentlich mehr um, wie sind die Läufer und Läuferinnen auf der Strecke abgesichert durch mobile Sperren und so weiter. Das macht es kompliziert, das muss ich ganz ehrlich sagen, und ist ja auch immer aufwendiger. Das, was wir da alles beachten müssen, also wir müssen auch bei unserer Veranstaltung oder ja, wir tun es freiwillig, natürlich mobile Sperren einsetzen an verschiedenen Stellen, wo dann die Läuferinnen und Läufer unterwegs sind, dass da nichts passieren kann. Dann muss man natürlich auf ganz viele andere Dinge in dem Bereich achten, auf die ganzen Fluchtwege in den Eventbereichen und so weiter und so fort. Und ja, das ist in der Tat so, dass die Auflagen immer größer werden. Aber zur eigentlichen Frage, was die Läuferinnen und Läufer angeht beim Start, da haben wir, aber das hat der Jo Schindler eigentlich auch, weil ich bin ja schon öfters in Frankfurt als Zuschauer dabei gewesen, haben wir natürlich nach Zeitenangabe gestaffelt, eine gestaffelte Aufstellung. Das heißt, die Läuferinnen und Läufer müssen bei der Anmeldung ihre voraussichtliche Zielzeit angeben und danach werden sie in verschiedene Blöcke eingeordnet. Die Blöcke sieht man auch auf der Startnummer, weil die farblich dementsprechend gekennzeichnet sind. Also dass man praktisch sieht, dass wenn jemand nicht statt im roten Block im blauen steht, dass das nicht in Ordnung ist. Also das hat in der Vergangenheit im Wesentlichen geklappt. Toi, 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 wir hatten keine Stürze, aber es ist in der Tat jetzt so, der Start in der großen Bleiche ist wesentlich enger und länger gezogen. Da müssen wir mal gucken, wenn da so ein paar Ungestüme jetzt meinen, sie müssten an den anderen vorbeilaufen, ist natürlich sowas nicht ausgeschlossen.
Das glaube ich. Finde ich ganz spannend mit den Nummern. In Frankfurt war das nicht mit den Nummern, glaube ich, eingeteilt, ne, Torben? Du warst ja auch mit dabei.
Ja, da ist immer nur ein kleiner Buchstabe drauf. Also es ist nicht so gut farblich erkenntlich gewesen wie jetzt in Mainz, sondern du hast immer nur so einen kleinen Buchstaben und nicht direkt auf einen Blick zu sehen, ob derjenige im Block ist oder nicht.
So kam nicht so ein Peer-Pressure auf, so ein Druck der anderen, weil es nicht so offensichtlich war. Ich glaube, wenn man das ganz stark farblich gekennzeichnet hat, würde vielleicht man selbst so denken, ich als Roter jetzt unter den Gelben.
Da hat man ein unangenehmes Gefühl, weil man plötzlich als Roter unter lauter Gelben steht. Ja, genau,
ja.
Das ist ja das Interessante.
Ja, das ist, was sind bei euch die Farben, wenn ich fragen darf? Ist jetzt eine sehr Detailfrage. Wer ist so ganz vorne mit dabei? Was
die schnellste Farbe? Ganz vorne sind, also die vermeintlichen Spitzenläufer, die haben gar keine Farbe.
Ah, ja, genau, aber die Gruppe danach, also die erste Nicht-Spitzenläufer-Gruppe sozusagen, weißt du das?
Ich glaube rot.
Rot. Ja gut, dann schauen wir mal, wo wir uns dann einordnen als Staffel. Beziehungsweise Staffelläufer haben wahrscheinlich nochmal eine eigene Farbe, gehe ich von aus, oder?
Die Staffelläufer kommen in den dritten Block.
Ah ja, siehst du. Okay, dann sind wir im dritten Block unterwegs. Okay, ja, du hast gerade gesagt, das wird immer schwieriger oder immer mehr, was die Absperrung betrifft. Da wollte ich gerne nochmal drauf einsteigen. Warum wird das denn immer so schwieriger oder was macht es denn immer anspruchsvoller, auch eine Strecke abzusperren? Was hat sich denn da über die Jahre hinweg verändert aus deiner Sicht?
Ja gut, im Grunde genommen hat sich das Polizeiverwaltungsgesetz geändert, also die rechtliche Vorschriften, die werden enger gefasst, die Vorgaben, die gesetzliche sind größer. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch eine Frage der Verantwortung, die dann einer übernimmt, wenn er sagt, nee, das lassen wir mal locker. Und wenn dann was passiert, dann steht derjenige dann mit einem Bein im Gefängnis. Und dementsprechend will halt sich jeder absichern, ob das jetzt Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und wer auch immer da irgendwie beteiligt ist drin. Und in dem Moment werden halt die Auflagen höher. Ich meine, es ist ja auch so, dass die eine oder andere Veranstaltung in diesem Jahr nach meiner Kenntnis nicht mehr stattfindet.
Ja. wenn ich mal so ja, kritisch nachfragen darf, stand denn der Mainz-Marathon auch vor dem Aus? Oder ich meine, ihr seid ja behördlich organisiert. Ich glaube, deswegen ist jetzt der gewerbliche Druck nicht so extrem. Aber wir hatten ja 3 Jahre Pandemie. Wie sah bei euch die Situation aus?
Ja, also der stand jetzt nicht vor dem Aus, aber es war ein langes Fragezeichen, wann geht er wieder los aufgrund der fehlenden Infrastruktur am Rathaus. Das muss man ganz klar sagen. Und für uns, wir sind personell, ich habe es ja gesagt, auch sehr, sehr eng besetzt die ganzen Jahre gewesen. Also Stadt Mainz war ja kein Geheimnis draus, hatte ja lange kein Geld und Personal gespart. Und so eine praktisch völlig neue Struktur kostet natürlich viel personelle Ressourcen. Also insofern wurde die Frage dann schon in den Raum gestellt, kriegt er das hin, kriegt er das nicht hin. Aber letztendlich ist es natürlich auch für Mainz eine tolle Sache und die Politik hat es natürlich gern, wenn da so ein Event in Mainz stattfindet.
Ist BioNTech dann Sponsor?
Nein.
Was würde sich bei dem Geld ja eigentlich anbieten?
Ja, die Frage ist gar nicht so verkehrt, aber wir kamen da überhaupt nicht in Reichweite von BioNTech. Also wir jetzt ja, als gut. Eigentliche Veranstalter.
Und wie sieht es bei euch aus mit dem Thema Helfersuche? Ist das bei euch ein großes Problem? Man kriegt es ja jetzt gerade seit Corona öfter mal mit, dass es sehr schwierig ist, freiwillige Helfer zu akquirieren und dadurch natürlich auch eine Organisation deutlich schwieriger zum Teil wird am Renntag selbst. Seid ihr da gut aufgestellt oder merkt ihr das auch, dass weniger freiwillige Helfer bereit sind, euch zu helfen?
Also was die Vereine angeht, die uns die Treue halten schon seit über einem Jahrzehnt, da ist es so, dass die selbst Probleme haben, Helfer zu akquirieren, weil es ist, wie es überall ist, die Leute, die helfen, werden als älter und die Jüngere rücken nicht so nach. Das ist in der Tat so. Allerdings muss ich sagen, wir haben da glücklicherweise nicht ganz so die Probleme, weil wir immer noch viele, viele Helfer, Freiwillige haben, die sich bereit erklären, dabei zu sein über die Vereine. Und dann ist es ja auch so, die Vereine bekommen ja auch von unserer Seite her durch die Sportförderung und so weiter, die jetzt hier im Rahmen von der Sportverwaltung passiert.
So, natürlich kann man sich auch in Mainz beim Marathon wie bei vielen anderen Marathonveranstaltungen auch als freiwilliger Helfer melden. Und ich glaube, in Mainz, ne, ist es ja so, dass man auch eine Aufwandsentschädigung bekommt von 35 Euro. Wir haben es ja auch in einer unserer vergangenen Folgen auch schon mal gesagt, wenn man verletzt ist oder wenn man vielleicht auch gerade aufgrund irgendeines anderen Wettbewerbs nicht an dem Marathon teilnehmen kann, dann kann man ja auch sowas machen. Aber sag mal, worauf freust du dich denn jetzt eigentlich am meisten nach 3 Jahren Pause jetzt wieder? Du bist ja wahrscheinlich sowieso eher, du überwachst das ganze Rennen ja, das heißt, du bist wahrscheinlich nicht direkt an der Strecke oder wo befindest du dich da?
Doch. Also es ist nicht so wie bei dem, also ich beneide Joe
nicht so krass wie in Frankfurt.
Ich beneide Joe Schindler oder jetzt die anderen, der Großen, die da so, ich sag's jetzt mal, mehr oder weniger das Ganze begleitend an dem Tag absolvieren. Nee, ich bin morgens mit dabei, wenn es darum geht, die Gitter im Startzielbereich richtig zu positionieren und da ohne die Leute einzuteilen und selbst Hand anzulegen. Und dann um 9:30, wenn der Start ist, sitze ich im Führungsfahrzeug, fahre vorn weg.
Ach, krass.
Kennt ja keine, also im Moment müssen ja erstmal die Strecke kennen. Ich meine, die blaue Linie verläuft da zwar, aber die verläuft ja auch teilweise parallel, wenn man die Bereiche zweimal laufen. Also man kann sich schon verlaufen. Insofern wäre es auch schon ganz gut, wenn die Läuferinnen und Läufer sich im Vorfeld mal mit der Strecke vertraut machen. Das wäre schon ganz gut. Wenn ich dann im Ziel bin, dann ist ja noch lange die Veranstaltung nicht rum. Dann kommen die ganzen Siegerehrungen und so weiter und zum Schluss auch wieder der Abbau. Dann sind wir natürlich noch mit der Erste Hilfe, also Rote Kreuz, DRK und so weiter in Kontakt. Und ja, dann kommt dann noch am Schluss dann die Abschlusspressekonferenz, wo dann auch verkündet wird, hoffentlich, und das wäre das Wichtigste, dass wieder alle gesund im Ziel sind. Und wie viele Läufer dann tatsächlich gelaufen sind, wie viele Marathonläufer, Halbmarathonläufer und so weiter. Ja, und dann wird der Rest abgebaut und meistens ist es dann so, dass wir dann abends um 19 Uhr, dann, wenn alles gut gelaufen ist, ein kleines Getränk aufmachen und dann war es das. Da fällt viel ab. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem diesjährigen Marathon wäre ich wirklich glücklich, wenn sich keiner verläuft und alle gesund ins Ziel kommen.
Das würden wir auch mal hoffen. Und ich würde jetzt mal provokant sagen, je kleiner so ein Marathon, desto mehr Arbeit für den Renndirektor. Also Jo Schindler hat weniger Arbeit als du.
Ja, garantiert. Da hängt es aber auch, glaube ich, mit den Sponsoren zusammen. Also ich meine, die hatte ja jahrelang beispielsweise BMW als Hauptsponsor. Der Name hat ja auch so, da war ja auch der Name im Titel. Und da kann man natürlich auch ganz andere Firmen und Zuarbeiter dazu holen. Da läuft ja viel über Logistikfirmen und so weiter und so fort, was bei uns dann halt wieder mehr über Ehrenamtliche gestemmt wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mache ja auch kein gutes Bild, wenn man da spazieren geht und die ganzen Ehrenamtliche arbeiten drumherum. Also bei uns ist ja ganz viel auf Ehrenamtlichkeit abgestellt. Insofern muss man da schon mithelfen.
Ich finde es auf jeden Fall toll, dass die Preisgelder bei euch so sind, wie sie sind, weil das ermöglicht auch meiner Meinung nach viel mehr Leuten an so einem Marathon teilzunehmen. Wenn du dir anschaust in Berlin, gibt es sicherlich auch Leute, die bei 160 € zweimal überlegen, ob sie da überhaupt dran teilnehmen wollen, ob sie sich das leisten können und wollen oder eben nicht. Und ich denke, da sind 45 oder selbst dann in der letzten Preiskategorie 59 € für sehr, sehr viel mehr Leute leistbar und vor allem sind auch viel mehr wahrscheinlich bereit, das auszugeben. Also das finde ich wirklich ziemlich schön.
Ja, wenn ich da was dazu sagen darf, das ist auch unser Anspruch. Wir haben zwar den Preis, aber wir orientieren uns schon in dem, was es für die Läufer gibt und so ist drumherum ans Rahmenprogramm. Zum Beispiel, ich sag mal, die Leute können sich bei uns umkleiden, sie können sich bei uns duschen, sie erhalten ein Läufergeschenk, sie haben eine Erste-Hilfe-Betreuung. Also all die Voraussetzungen, die gegeben sind, dass man, ich sag mal, ein Premium-Marathon ist. German Road Races hat da die Regeln aufgestellt. Das ist die große Vereinigung der deutschen Straßenveranstalter. Und da sehen wir auch immer zu. Also unser Ziel ist dann schon, dass wir im Ranking unter den ersten 15, eigentlich unter den ersten 10, aber das liegt auch teilweise an den Zeiten, die da gelaufen werden, um dann ganz hoch zu kommen. Und es hat in der Vergangenheit immer geklappt. Also wir waren am Ende Platz 10. Und wenn man mal die Stadt Mainz mit seinen 200.000 Einwohnern vergleicht und die Möglichkeiten und dann die anderen Veranstalter, da sind wir dann auch schon ziemlich stolz drauf, dass wir das so hinkriegen. Ob wir das jetzt beim Neue wieder so hinkriegen, müssen wir mal schauen, aber Ziel ist es.
Wir haben ja versucht, in unserer Richard-Ringer-Folge, zumindest habe ich es versucht, mal ganz kurz den Marathon Mainz ins Spiel zu bringen für Richard Ringer. Ich glaube, er ist nicht mit dabei, außer er meldet sich spontan noch an, aber wer weiß. Ich bin sehr gespannt, was für Zeiten rauskommen. Plant ihr eigentlich vielleicht so als Abschlussfrage auch, plant ihr eigentlich auch eure Strecke so nach Zeiten? Habt ihr die neue Strecke auch mit der Zeit im Blick geplant?
Nein, das haben wir nicht. Sie ist aber schneller. Also das sage ich jetzt mal voraus, dass sie normal schneller ist, aber es werden nicht mehr die schnellen Läufer kommen. Weil die müsste eigentlich schon schneller sein, weil die Brücke nicht mehr drin ist. Die Theodor-Heuss-Brücke ist raus. Sie ist also, wir haben einen Höheunterschied von insgesamt, ich glaube, 10 oder 12 Meter auf der ganzen Strecke. Der höchste Teil ist die Weißliniengasse oberhalb vom Eiskrupp, wenn man sich in Mainz auskennt. Und der niedrigste Teil ist in Mombach die kleine Unterführung, ganz am Ende, wo es wieder nach Mombach reingeht. Also wir sind ziemlich flach. Das war wichtig, darauf haben wir Wert gelegt, also dass die Läufer jetzt nicht irgendwer mehr, wo mehr der Berg hochlaufen müssen. Und ansonsten haben wir geguckt, dass wir doch einige, ja, ich sag mal, lange Geraden haben, bevor wieder Kurve kommen. Also jetzt nicht alle 50 Meter eine Kurve, weil dann wird ja wieder abgestoppt. Darauf haben wir schon geachtet. Insofern, wenn ich sag mal, die gleichen Läufer auf dieser Strecke laufen würden, die auf der vergangenen Strecke gelaufen sind, da bin ich mir sicher, dass es um einiges schneller wäre. Aber da unser Prämiensystem, beziehungsweise und ja, das System, was wir als Siegprämie zahlen, deutlich runtergeschraubt haben, gehen wir nicht davon aus, dass so schnelle Läufer kommen. Was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, weil entscheidend ist, dass es vorne spannend wird. Das ist eigentlich schöner, als wie wenn einer vorne wegläuft und hat dann 5 Minuten Vorsprung.
Ja, und glücklicherweise haben wir ja auch mit euch kooperiert, ja, und verlosen ja auch Staffelstartplätze. Also wir wollen ja gemeinsam mit euch laufen, also wir im Sinne von Tom und ich, mit euch laufen und dann am 7. Mai als Staffel am Start stehen. Und wir werden ja die Strecke dann ja auch miterleben und die Stimmung auch mitbekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich freue mich wirklich sehr drauf und finde es auch, ja, auch mal gut zu wissen, was eigentlich für die Organisation, welche Organisation erfordert wird, wie eigentlich diese Preisgestaltung läuft. Weil ich glaube, das sind alles so Sachen, die viele nicht auf dem Schirm haben, ja, oder die gar nicht so beachtet werden. Oder andersrum, viele wundern sich auch, wie du auch schon gesagt hast, Tom, warum die Preise überhaupt so hoch sind. Und ich glaube, beim Berlin-Preis fragt man sich nicht nur zweimal, ob man das will, sondern gleich viermal. Also bei 170 Euro. Wir hatten es doch schon mal in irgendeiner Folge, das ist ein Triathlon. Wie viel kostet ein Triathlon? Je nachdem, wenn man mitmacht, je nach Stadt.
Die Langdistanz so zwischen 700 und 750 ja. Euro, ja.
Gut, da ist Berlin zwar noch ein bisschen weit weg, aber ich weiß, Dieter, in New York, da ist, glaube ich, das Startgeld bei $360 oder so oder 370, nur für den Marathon. Also das geht ja, ich glaube, da sind wir in Mainz noch weit von entfernt. Da kann man, ja, da kann man 10 Jahre, glaube ich, Pi mal Daumen in Mainz mitmachen dann noch.
Und allein das Läufergeschenk, was es vor ein paar Jahren gab, die schönen grünen Handschuhe, die haben mir schon bei einigen Läufen warme Finger gebracht und allein das war mir schon immer das Geld auch wert.
Dieter, danke dir für deine Zeit. Danke, dass du mit dabei warst und ein wenig Einblicke gegeben hast in die Organisation des Marathon Mainz. Wie gesagt, am 7. Mai findet er statt. Wir stehen auch in der Start- und Zielgerade oder laufen in die Zielgerade dann ein und freuen uns auf gute Stimmung auf jeden Fall. Und dich sieht man, du bist dann im Führerfahrzeug unterwegs. Das heißt,
ich bin, ja, aber vorher sieht man mich. Also ich meine, ich bin dann zwar in Gedanken oder mache irgendwas, aber wenn ihr mich seht, könnt ihr ruhig mal
das machen wir.
Anstoßen. Das könnt ihr ruhig mal machen. Ja.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, danke für deine Zeit und alle weiteren Infos findet ihr natürlich, also Zuhörerinnen und Zuhörer, findet ihr natürlich auch noch in meiner Podcast-Beschreibung, verlinkt auch zum Marathon in Mainz. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch die Strecke auch mal anschauen. Dann danke dir und wir freuen uns.
Nächste Danke. Also, ciao.
Soweit zu Dieter Ebert. Spannende Einblicke, oder?
Ja, sehr, sehr spannend. Und ich war ja selbst auch schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal beim Mainz-Marathon mit im Einsatz, nicht auf der Strecke, sondern auf der Messe und an der Strecke, weil ich neben Studium für einen der Hauptsponsoren gearbeitet habe damals und durfte da relativ viel auch miterleben schon beim Mainz-Marathon. Und ich muss sagen, ich habe den Mainz-Marathon als sehr positiv in Erinnerung, also sowohl was irgendwie die Messe angeht, es gab immer tolle T-Shirts, tolle Finisher-Shirts bzw. Event-Shirts, die auch im Preis mit inkludiert waren, meine ich, bin ich mir gerade unsicher, aber meine ich, auf jeden Fall immer, es gab immer ein tolles Geschenk, wie ich ja auch schon gesagt hatte in der Folge, ein tolles Läuferpräsent, also ich fand die Stimmung immer in Mainz gut, meistens war das Wetter wirklich gut, habe daher wirklich positive Erinnerungen und finde auch, ganz spannend mal zu hören, wie so ein Marathon in Mainz überhaupt organisiert wird. Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass das mehr oder weniger von der Stadt selbst organisiert wird und das alles Behörde ist, weil bisher dachte ich immer, dass diese ganzen Marathonveranstaltungen von irgendwelchen Eventagenturen organisiert werden. Von daher war das tatsächlich eine Überraschung für mich. War dir das klar? Wusstest du das? Oder dachtest du auch eigentlich, dass das über eine Eventagentur organisiert ist?
Es hätte mir eigentlich auch total klar sein müssen, weil wenn man, wir haben ja natürlich mit den Leuten Kontakt und wenn man wenn man zum Beispiel mal auf das Anmeldeportal geht, dann ist das auch eine Seite der Stadt Mainz und nicht eine Seite eines privaten Veranstalters. Dementsprechend hätte es mir eigentlich auch total klar sein müssen, aber war es mir irgendwie auch nicht. Aber ja, es ist, fand ich auch überraschend, aber wie er schon gesagt hat, es kann natürlich auch Vorteile haben, ne? Also eine Stadt muss nicht zwangsläufig einen Gewinn erzielen, wobei ich auf der anderen Seite sagen würde, naja, könnte man natürlich auch anvisieren und das Geld dann vielleicht in andere Projekte der Stadt stecken oder in weitere Sportförderungen stecken. Also in dem Fall müsste Gewinn oder könnte Gewinn ja auch sowas sogar, muss ja nicht in die Privatwirtschaft fließen, sondern könnte ja tatsächlich was sogar Gemeinschaftliches fördern, ja, Sport vielleicht fördern, vielleicht sogar die Vereine fördern. Aber hier kam ja dann ein günstigerer Preis zustande.
Ja, wobei, da will ich kurz einhaken, gebe ich hier recht, klar, könnte man so auch anderen Sport fördern, aber Ich finde den Ansatz, wie ich es ja auch schon so ein bisschen in der Folge angedeutet habe, auch total schlau, weil so haben viel, viel mehr Leute wiederum die Möglichkeit teilzunehmen und es ist ja auch eine Art von Sportförderung, weil so hast du auch wieder viele Breitensportler, die sich auf so ein Event dann vorbereiten. Von daher finde ich den Ansatz eigentlich total cool, dieses Non-Profit-Organisierte und einfach schauen, dass man der Stadt beziehungsweise den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und vielleicht noch ein paar, die dann von außerhalb kommen und an dem Event teilnehmen wollen, irgendwie ein tolles Laufevent dann zu bieten. Also finde ich einen coolen Ansatz, muss ich sagen.
Ja, du hast irgendwo natürlich auch recht. Vor allem, weil Laufsport im Vergleich zu den größeren Sportarten in Deutschland, also wie Fußball beispielsweise, immer noch ja, irgendwo eine Nische ist. Oder zumindest die Vereine. Also wenn man auf die Vereine schaut, das sind ja im Prinzip die, die den Sport dann am Ende des Tages tragen, einfach Probleme haben, wie ja auch schon Dieter angerissen hat. Und du hast recht, das ist natürlich irgendwo eine Art von Förderung. Und wenn dann ein paar Leute hängen bleiben, also im Laufsport und vielleicht sich sogar bei Vereinen, in Vereinen beteiligen, dann umso besser. Also, der Mainz-Marathon. Ich finde es gut, mal ein bisschen die Orga und die finanziellen Mittel auch oder den finanziellen Aspekt kennengelernt zu haben. Auch spannend, oder, dass er gesagt hat, dass sie keinen Sponsor haben, der in die, was hat er gesagt, in die sechsstelligen Bereiche geht, sondern alles eher ein bisschen breiter aufgestellt ist. Ne? Fand ich. Und dass BioNTech nicht mit dabei ist. Ihr alle kennt das Unternehmen. BioNTech war übrigens, kleiner Funfact, beim Firmenlauf in Mainz mit dabei. Es war mit Abstand die größte Gruppe beim Firmenlauf. Hatten, ich glaube, so knapp an die 500 Läufer und Läuferinnen von BioNTech mit am Start. Und die wurden, als sie vorgestellt wurden, hat auch jeder applaudiert. Ich glaube, ist jetzt eine ganz steile These, alle Mainzerinnen und Mainzer freuen sich über BioNTech, selbst die Impfgegner, weil BioNTech zumindest Mainz ganz viel Geld in die Kassen gespült hat. Aber das ist meine wilde Theorie am Ende des Tages.
Was da vielleicht ganz interessant ist, da der Mainz-Marathon ja nicht von einer Agentur organisiert ist, sondern ja wirklich von der Stadt Mainz organisiert wird, sind vielleicht da auch wieder gewisse Sponsoren, könnte ich mir vorstellen, nicht unbedingt, also du kannst wahrscheinlich nicht jeden Sponsor dafür nehmen, sondern irgendwo muss die Stadt wahrscheinlich da auch ein bisschen gucken, was Sinn macht und was man vielleicht auch aus einer politischen Sicht nicht unbedingt vertreten kann, sodass sicherlich so eine rein wirtschaftlich organisierte Veranstaltung da mehr Freiheiten hat. Wie er hat ja selbst gesagt, Frankfurt dann mit BMW, weiß ich nicht, inwiefern da Probleme auftauchen, aber wäre jetzt so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf kommt.
Du bist natürlich unabhängiger. Ich glaube, allein die Tatsache, dass man mit dem ehemaligen Bürgermeister noch verhandelt hat, hey, ihr müsst einfach nur kostendeckend planen, das ist ja schon mal viel wert. Das nimmt ja schon mal viel Druck in der Sponsorenfrage. Es nimmt nicht den kompletten Druck natürlich. Also du brauchst trotzdem deine Sponsoren, die das alles irgendwie covern und natürlich mit den Beiträgen. Aber klar, du musst nicht auf die Suche gehen. Du bist nicht unbedingt, ich meine, wir hatten zum Beispiel den Talk mit Jo Schindler während der Pandemie. Jo meinte, er war sich nicht sicher, ob Frankfurt zurückgekommen wäre, wenn er 2022 nicht stattgefunden hätte. Wir haben gerade im Gespräch mit Dieter erfahren, ich habe ja gefragt, stand davon aus und er meinte, nö, eigentlich nicht. Also diese Unsicherheiten bestanden erst gar nicht bei dieser Art von Eventplanung oder dem Backing der Eventplanung. Ne? Also weil die Stadt Mainz im Zweifelsfall das Geld hätte. Durch Steuereinnahmen. Das finde ich schon ganz spannend. Ich weiß nicht, was jetzt zwingendermaßen besser ist oder schlechter ist. Ich glaube, alle großen, bitte korrigiere mich, ich glaube, alle großen, sehr großen Marathonläufe in Deutschland sind dann doch eher von Agenturen organisiert. Also sowohl München als Köln, Hamburg und München bestimmt auch. Aber finde ich trotzdem eine spannende Herangehensweise. Also diese Sicherheit zu haben, ist ja auch ein gutes Zeichen oder zumindest auch eine gute Sache, dass man sich sicher sein kann, okay, der Marathon kehrt zurück für die Läuferszene. Ja.
Ja. Und vielleicht nochmal als kleiner Aufruf, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, helft bei dem Marathon. Meine Freundin zum Beispiel, die ist beim KSV Mainz, beim Kraftsportverein, die hat auch eine Nachricht bekommen, ob wer alles helfen kann aus dem Verein beim Marathon, um dann bei Getränke cool. Stationen mitzuhelfen. Sie hat auch schon sich bereit erklärt, dann da zu helfen, wird auch an der Strecke sein. Oder ansonsten schaut vielleicht, auch wenn ihr euch ein paar Euro dazu verdienen wollt. Also ich meine auch so als Student, ich glaube, es ist nicht der allerschlechteste Job, an so einem Sonntagmorgen irgendwie mit einem Klappstuhl an der Strecke zu sitzen und einfach zu schauen, dass da halt keine Autos jetzt durchfahren und dafür sogar noch ein paar Euro, ein Frühstück und irgendwie noch ein paar Goodies zu bekommen, ist, glaube ich, schon ganz cool. Also, 35 Euro hat er gesagt. Wer da Lust hat, meldet euch, auch unabhängig von der Veranstaltung, auch sicherlich bei anderen großen Veranstaltungen werden immer Leute gebraucht. Wir haben gehört, über 1000 Leute sind da mit im Einsatz. Also, wer da Lust hat, Zeit hat, schaut doch vielleicht mal in eurer Gegend, ob ihr nicht vielleicht irgendwo bei einer Veranstaltung, sei es ein Marathon, sei es ein Triathlon, Helfer werden immer gebraucht, vielleicht mithelfen könnt.
Ja, und damit würde ich sagen, schließen wir. Wenn euch das Ganze noch mehr interessiert, dann schaut einfach mal gerne in die Shownotes, da haben wir euch alles weitere dazu verlinkt. Und ansonsten folgt uns gerne auf pace_der_ausdauer_podcast. Ich habe übrigens beim letzten Mal, ist mir beim Nachhören gesagt, pace_der_ausdauer_podcast. Das war natürlich komplett falsch. Ich hoffe, ihr habt diesen fulminanten Fehler überhört. Schaut da gerne vorbei und Übrigens vielen Dank auch für die Bewertung. Ich bin nach wie vor sehr stolz, dass wir auf Spotify bei all unseren Bewertungen nach wie vor immer noch 5,0 Sterne haben. Wahrscheinlich wird diese Aussage jetzt sehr schnell sehr schlecht altern und wir werden wahrscheinlich in einer Woche von dieser Folge auf einmal auf 4,8 runterrutschen.
Nein,
aber
gebt uns weiterhin 5,0 Sterne, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Auch 4 Sterne. Wir müssen übrigens davon wegkommen, die Diskriminierung von 4 Sternen, auch ganz schwierig. Auch 4 Sterne ist zum Beispiel auch eine gute Bewertung. Ja, also, aber bewertet, wie ihr wollt. Aber
ich hätte gerne 5, sage ich ganz ehrlich.
Ja. Ja, also bewertet uns gerne und schaut gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für die positiven Nachrichten. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen von euch, die gerade im Laufen einsteigen und Fragen stellen, mir Fragen stellen, Torben Fragen stellen. Das finde ich extrem toll, das finde ich. Ich bin davon inspiriert, dass ihr euch inspirieren habt lassen, laufen zu gehen durch uns oder durch den Podcast. Das finde ich sehr schön. Schaut vielleicht auch bei Kollegen vorbei. Es gibt noch ganz viele andere tolle Podcasts, Lauf-Podcast. Ich glaube, in der Masse kann man sich nur unterstützen und wenn die Bubble größer wird, werden die Einzelnen auch größer. Also, vielen Dank fürs Zuhören, danke dir, Torben, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Hey, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.